Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 12. November. Das sind unsere heutigen Themen. In Glasgow geht heute die Klimakonferenz COP26 zu Ende. Ein Vertreter des Schweizer Klimastreiks war vor Ort, um der Schweizer Delegation dieses Mal genau auf die Finger zu schauen in Sachen Klimaverantwortung.
Die Schweiz setzt sich vehement dafür ein, dass diese Verantwortung eigentlich aus dem Papier gestrichen wird. Und da muss ich mich dann schon dafür schämen, ein Schweizer zu sein ab und zu.
Außerdem wollten wir wissen, wie glaubwürdig die Klimaversprechen des indischen Premierministers Narendra Modi sind. Dieser präsentierte sich an der Klimakonferenz plötzlich als Vorreiter in Sachen Klimaschutz.
Der Auftritt von Modi ist nicht glaubwürdig, da dieses Versprechen, Indien bis 2070 klimaneutral zu machen, zum einen ein nicht besonders ambitioniertes Ziel ist, zum zweiten fehlt es an konkreten Maßnahmen, wie dieses Ziel überhaupt umgesetzt werden soll.
Dann die Performance Force of Attraction untersucht die Unterschiede der Waffenkultur in den USA und der Schweiz und erforscht die Faszination für Schusswaffen.
Ach, das ist nicht schön zu sagen, aber es gibt ja einen Adrenalin-Push und dann hast du diese Waffe und du schießt und ob du das willst oder nicht, hast du so viel Macht in der Hand.
Und die fatalen Auswirkungen des Nothilferegimes. Im Radioblog unserer akustischen Kolumne berichtet Mahtab Azizta Emeh heute über die schwierige Situation von abgewiesenen Asylsuchenden.
Weil aber die Schweiz abgewiesene Asylsuchende als Illegale betrachtet, behandelt sie sie quasi als Menschen, die keine Rechte haben.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Salim Staubli.
Eklat im Berner Stadtrat. Die grüne alternative Partei von Stadträtin Simon Machado ist nicht mehr länger Teil der sogenannten Freien Fraktion. In einer Mitteilung von gestern Abend hieß es, Machado sei mit ihrem Engagement gegen das Covid-Gesetz zu weit gegangen. Die anderen Parteien der Fraktion, die Alternative Linke und die Partei der Arbeit, beenden deshalb die Zusammenarbeit mit der grün-alternativen Partei. Zwischen den Mitgliedern der Fraktion würden fundamental unterschiedliche Ansichten darüber herrschen, wie linke Kritik an der aktuellen Corona-Situation ausgeübt werden sollte, hieß es in der Stellungnahme. In der Nacht auf heute hat sich das Atomkraftwerk Gösgen im Kanton Solothurn offenbar selber abgeschaltet und steht nach wie vor still. Laut der Betreiberin wurde die Abschaltung durch das interne Reaktorschutzsystem ausgelöst. Die genaue Ursache wird derzeit vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI untersucht. Für die Bevölkerung und die Umwelt habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, versichert die Betreiberin gegenüber den Medien. Zwischen Lausanne und Genf fahren wieder Züge. Wegen einem Gleisschaden war die Strecke seit Dienstag unterbrochen. Heute Morgen habe der Betrieb jedoch wieder aufgenommen werden können, vermeldet das Schweizerische Radio und Fernsehen. Derzeit kann auf den Schienen allerdings noch nicht die volle Kapazität ausgeschöpft werden. Kurzfristiger Erfolg für Donald Trump. Im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol im vergangenen Januar hat ein US-Berufungsgericht die Freigabe von hochbrisanten Akten vor der Hand blockiert. Ein Gericht stimmte einem entsprechenden Eilantrag des Ex-Präsidenten zu. Die Richterinnen und Richter betonten jedoch, dass der Aufschub nicht als Entscheidung in der Sache missverstanden werden dürfe. Aufgrund der einstweiligen Verfügung des Gerichts ist es dem Nationalarchiv nun verboten, die Dokumente an den US-Kongress zu übergeben. Trump will damit erreichen, dass die Dokumente aus seiner Regierungszeit mit Bezug auf die Kapitolattacke im Januar geheim bleiben. Der Fall soll nun offiziell am 30. November verhandelt werden. Damit noch zum Wetter. Morgen Samstag und auch am Sonntag ist es meist bewölkt. Hier und da muss auch mit Regenschauern gerechnet werden, dies bei Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Heute Freitag geht in Glasgow die Klimakonferenz, die sogenannte COP26, zu Ende. Während der 12-tägigen Konferenz haben rund 200 Staaten mit unzähligen VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft über neue gemeinsame Klimaziele verhandelt. Im Vordergrund der Verhandlungen stand die Frage, inwiefern die bisherigen Ziele des Pariser Klimaabkommens nochmals verschärft werden müssen. Geht es nach einem Zwischenbericht, der am vergangenen Mittwoch veröffentlicht wurde, so sind die meisten Staaten tatsächlich bereit, ihre Ziele anzupassen, zumindest auf dem Papier. Zu verdanken ist dies nicht zuletzt dem großen Druck der britischen Gastgeberdelegation. Doch wie glaubwürdig sind diese neuen Versprechen? Und wie erfolgreich war die Klimakonferenz insgesamt? Salim Staubli ist diesen Fragen nachgegangen.
The COP has turned into a PR event where leaders are giving beautiful speeches and announcing fancy commitments and targets.
Für lobende Worte hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg bekanntlich wenig übrig. Die COP26 sei nichts anderes als ein riesengroßer PR-Event, wo die Weltelite eine Möglichkeit bekomme, ihre schönsten Reden zu halten und möglichst ausgefallene Ziele zu formulieren. So lautet das scharfe Urteil der 18-jährigen Aktivistin am Rande einer Großdemonstration vergangene Woche im Zentrum von Glasgow. Umjubelt von tausenden Menschen warf Thunberg den großen Wirtschaftsmächten des globalen Nordens Tatenlosigkeit im Kampf gegen den Klimawandel vor.
Hinter den Vorhängen zeigen die Länder des globalen Nordens aber nach wie vor kein wirkliches Interesse an den effektiven Klimaschutzmaßnahmen. Es scheint, als wäre ihr eigentliches Ziel, so gut es geht, den Status quo aufrechtzuerhalten. Die Klimakonferenz hier in Glasgow gilt als die exklusivste Klimakonferenz, die es je gegeben hat. Doch das, was wir hier geboten bekommen, hat nichts mit einer Klimakonferenz mehr zu tun. Es ist nämlich nichts anderes als ein Greenwashing-Festival des globalen Nordens.
This is now a Global North Greenwash Festival.
Dass an der Klimakonferenz in Glasgow mit viel Elan sogenanntes Greenwashing betrieben wird, musste auch Maurus Pfalzgraf feststellen. Der junge Aktivist hat die COP26 für den Schweizer Klimastreik vor Ort mitverfolgt.
Ein Bericht zeigt eben, dass die Öl-, Gas- und Kohleindustrie eigentlich die größte Delegation stellt mit 500 Mitgliedern. Und dass da dann Greenwashing betrieben wird, das kann ich durchaus beobachten. Ich meine, hinter mir ist ein Formel-1-Auto, das präsentiert wird und uns weiß machen möchte, dass wir auch weiterhin Formel 1 und Privatjets haben können.
Trotzdem sei an der Klimakonferenz in Glasgow auch eine gewisse Ernsthaftigkeit spürbar, ergänzt Maurus Pfalzgraf. So würden vor allem die britischen Gastgeber derzeit ordentlich Druck machen und auf konkrete Ziele pochen. Und auch die jüngste Vereinbarung zwischen den USA und China für eine engere Zusammenarbeit in Klimafragen sei grundsätzlich ein erfreulicher Schritt.
Ja, ich denke, man kann sogar sagen, dass eigentlich alle den Ernst der Lage jetzt endlich anerkennen. Das Problem ist aber nicht, der Ernst der Lage anzuerkennen, sondern danach auch daraus abzuleiten, dass man eben als Nation handeln sollte. Ich meine, das kann man auch auf die Schweiz beziehen. Die sieht das Problem auch, aber die Ziele, die sich die Schweiz selber setzt, sind trotzdem noch weit ungenügend. Und das ist auch für viele andere Nationen so.
Als Vertreter des Schweizer Klimastreiks hat Maurus Pfalzgraf in Glasgow ein besonderes Augenmerk auf die Positionen der Schweizer Delegation gelegt. Ausgerechnet bei einem der wichtigsten Themen sei er von der Schweizer Delegation jedoch stark enttäuscht worden, nämlich als es um Ausgleichszahlungen an Entwicklungsländer ging und um die finanzielle Unterstützung dieser Länder im Kampf gegen den Klimawandel.
Was ich verstanden habe, war, dass die Schweiz einerseits gesagt hat, ja, wir wollen jetzt da nicht Zeit darauf verwenden oder verschwenden. Wir haben noch wichtigere Dinge zu diskutieren. Aber statt dann den Forderungen von eben Entwicklungsländern nachzukommen, positioniert sich die Schweiz statt in gewohnt neutraler Manier eigentlich zusammen mit Kanada, den USA und der EU immer gegen Formulierungen, die zum Beispiel anerkennen, dass im Pariser Klimaabkommen eigentlich steht, dass 100 Milliarden jedes Jahr bezahlt werden müssen. Die Schweiz setzt sich vehement dafür ein, dass diese Verantwortung eigentlich aus dem Papier gestrichen wird. Und da muss ich mich dann schon dafür schämen, ein Schweizer zu sein ab und zu.
Greenwashing. Dieser Begriff beschreibt die Methode, sich selbst, seinem Unternehmen oder seinem Staat ein umweltfreundliches Image zu verleihen. An der diesjährigen Klimakonferenz in Glasgow ist dies vor allem einer Person besonders gut gelungen, nämlich dem indischen Premierminister Narendra Modi. Dieser präsentierte sich an der COP26 gar als Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel und versprach, sein Land bis 2070 klimaneutral zu machen. Ein ausgesprochen scheinheiliges Versprechen, findet Niklas Ennen von der Organisation Survival International.
Der Auftritt von Modi ist nicht glaubwürdig, da dieses Versprechen, Indien bis 2070 klimaneutral zu machen, zum einen ein nicht besonders ambitioniertes Ziel ist, zum zweiten fehlt es an konkreten Maßnahmen, wie dieses Ziel überhaupt umgesetzt werden soll. Von daher glauben wir nicht daran, dass der Premierminister es ernst meint. Zum anderen verfolgen wir oder bekommen wir von indigenen Völkern Indiens mitgeteilt, dass Modi sehr, sehr stark den Kohleabbau in Indien fördert. Und das hat sehr, sehr schwerwiegende Konsequenzen für die lokale Bevölkerung.
Indien ist nebst den USA und China einer der größten CO2-Sünder. Aktuell stößt das Land jährlich rund 2.500 Tonnen CO2 aus. Mehr als doppelt so viel wie noch vor 20 Jahren. Doch anstatt auf erneuerbare Energien zu setzen, will der indische Premierminister offenbar weiterhin fleißig in Kohlekraftwerke investieren.
Also was geschieht aktuell konkret in Indien? Also der Energiebedarf wächst sehr stark an. Ja, und der Abbau und die Verbrennung von Kohle soll genau diese billige Energie bereitstellen. Und dafür plant Modi, 55 neue Kohleminen in Betrieb zu nehmen. Er möchte darüber hinaus 193 bestehende Minen erweitern und insgesamt so die Fördermenge auf 1 Milliarde Tonnen Kohle im Jahr erhöhen. Und das wäre auch eine Verdoppelung der Fördermenge innerhalb der letzten 10 Jahre, was zeigt, was für ein gigantisches Vorhaben das ist und wie schwer es für Indien sein wird, angesichts dieser Pläne klimaneutral zu werden.
Die aktuelle Energiepolitik Indiens unter Premierminister Narendra Modi sei allerdings nicht nur fürs Klima problematisch, sondern auch für die indigene Bevölkerung, erklärt Niklas Ennen.
Also es ist eine negative Entwicklung auf mehreren Ebenen. Zum einen wird der Kohleabbau weiter intensiviert. Zum anderen werden indigene Völker ganz konkret vertrieben von ihren Gebieten, was in der Vergangenheit häufig mit Menschenrechtsverletzungen einherging, wie beispielsweise Mord, Vertreibung, Verhaftung und Gängelung. Und zum dritten ist es so, dass die besten Umweltschützer, die indigenen Völker, die ja eigentlich eine zentrale Rolle spielen sollten beim Kampf gegen den Klimawandel, dass genau diese Gruppen jetzt enteignet werden und zu leiden haben unter diesen Kohleplänen der Regierung Indiens.
Innerhalb eines Jahrzehnts sollen in Indien über 50 neue Kohleminen entstehen. 80% davon sind auf dem Land der indigenen Bevölkerung geplant.
Also was bedeutet diese Einrichtung einer Kohlemine auf indigenem Land? Zuerst einmal bedeutet es, dass dieses Land gerodet wird. Also es geht bei den meisten dieser Gebiete um bewaldete Gebiete in Zentralindien. Und es würde zu einer großen Entwaldung kommen, die ja im Kampf gegen den Klimawandel kein Ziel sein kann. Gleichzeitig verlieren diese indigenen Völker ihre Lebensgrundlage. Sie sind sehr eng verbunden mit dem Wald, mit ihrer Umwelt und schützen diese ja auch seit Jahrhunderten. werden und sind auch die besten Naturschützerinnen.
Dass indigene Völker wohl mit Abstand die besten Umweltschützer sind und über ein riesiges Wissen verfügen, davon war an der Klimakonferenz in Glasgow so gut wie nie die Rede. Heute Freitag wird in Glasgow nun der Abschlussbericht der Klimakonferenz verfasst. Die darin formulierten Klimaziele müssten theoretisch deutlich konkreter und kurzfristiger sein, denn ansonsten steuert die Erde auf eine satte Erwärmung von rund 2,7 Grad zu. Deutlich mehr als im Pariser Klimaabkommen von 2015 vereinbart wurde, bedauert Maurus Pfalzgraf vom Klimastreik.
Und das ist natürlich schwer bedauerlich, weil das dringend nötig wäre. Das einzig Gute, was ich erwähnen möchte und was mir ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass jetzt Öl und Gas im Text konkret erwähnt werden. Das war ja in Paris noch nicht der Fall. Und auch Themen wie Gender und Klimagerechtigkeit sind im Text.
Der Abschlussbericht der Klimakonferenz in Glasgow soll heute Freitag veröffentlicht werden. Einer, der sich musikalisch für eine ambitionierte Klimapolitik einsetzt, ist Donald Glover. Unter seinem Alias Childish Gambino veröffentlichte er einen Track, welcher aber ganz anders klingt als ein klassischer Protestsong. Umso genauer trifft der Text ins Schwarze. Hier ist Childish Gambino mit «Feels Like Summer».
Summer, I feel like summer, I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this, that heat. I feel like summer. Summer. I feel like summer. 7 billion souls.
Rabe Info.
Force of Attraction, zu Deutsch Anziehungskraft. So heißt die Performance von Cynthia Gonzalez, die heute Abend im Schlachthaustheater Premiere feiert. Cynthia Gonzalez untersucht darin die Waffenkultur der USA und der Schweiz. Zita Bauer hat die Regisseurin, Choreografin und Performerin getroffen.
Cynthia Gonzalez erinnert sich an das erste Mal, als sie schießen ging. Als Teenagerin in einem Club für PistolenschützInnen in North Miami Beach.
Und ich dachte, das ist unglaublich, wie viel Macht du plötzlich hast mit dieser Waffe. Ich meine, ach, das ist nicht schön zu sagen, aber es gibt ja einen Adrenalin-Push. Und dann hast du diese Waffe und du schießt. Und ob du das willst oder nicht, hast du so viel Macht in der Hand. Ach, das ist vielleicht schrecklich auch zugleich, aber komischerweise kein schlechtes Gefühl.
Cynthia Gonzalez ist im US-Bundesstaat Florida aufgewachsen. Seit mehreren Jahren lebt sie in Bern. In der Performance Force of Attraction untersucht die Tänzerin und Performerin die Waffenkulturen der beiden Ländern USA und Schweiz. Die Idee zur Performance kam ja vor ungefähr 3 Jahren, während Donald Trumps Präsidentschaft.
Das war für mich Horror, hier zu sein und zu wissen, dass meine eigene Familie Trump-Anhänger sind in Florida. Und festzustellen immer mal wieder, ich verstehe meine Familie nicht und die mir genauso wenig. Und da meine ich jetzt konkret die beiden Schwestern.
Beide ihre Schwestern seien mit waffenaffinen US-Amerikanern verheiratet. Sie hätten ein ganz anderes Weltbild als sie, sagt Cynthia Gonzalez.
Und durch diese Zeit damals mit Trump und alles, was passiert ist in den USA, dachte ich, es kamen einfach viele Bilder hoch. Ja, vom Vergangenen. Und ich dachte, ach, warum machst du doch nicht ein Stück? Kunst kann auch ein bisschen eine Art Therapie sein.
Die Performance Force of Attraction ist ein persönliches Stück, angelehnt an die Biografie von Cynthia Gonzalez.
Sehr viele Szenen drehen sich um alles, was ich erlebt habe in Bezug auf Waffen, Waffengewalt und auch schöne Erlebnisse in USA und der Schweiz mit der Waffenkultur.
Ausgezeichnet mit einem Entwicklungs- und Werkbeitrag des Kantons Bern ist Cynthia Gonzalez im Frühling dieses Jahres für eine Recherche nach Florida gereist. Sie hat mit SchützInnen, WaffenbefürworterInnen und WaffengegnerInnen gesprochen. Auch in der Schweiz hat sie Schützenvereine besucht und verschiedene Menschen getroffen.
Für die Schweiz ist das ein Sport. Also das Verein wird wirklich belebt und zelebriert. Das habe ich in den USA nicht gesehen mit den Schießareale und Clubs. Es war nicht so dieses kommunale Zusammensein, aufeinander aufpassen und danach auch noch Cervela essen oder mal eine Rivella trinken. Also das macht man dort nicht.
In den USA sei der 2. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten sehr wichtig, so Gonzalez. Dieser Artikel besagt, dass das Recht, Waffen zu besitzen, nicht eingeschränkt werden darf.
Weil die der Meinung sind, ja, wir als Bürger dürfen uns auch beschützen und uns verteidigen können. Wir haben das Recht drauf. It's a God-given right. Das fand ich sehr interessant. God kam immer irgendwie ins Gespräch. Und was die Regierung irgendwas macht oder die Macht übernimmt, haben wir auch unsere Waffen. Also es ist wirklich verrückt.
Die Unterschiede zwischen der Waffenkultur in der Schweiz und jener in den USA, die Cynthia Gonzalez herausschält, scheinen deutlich. Ihre persönliche Beziehung zu Waffen hingegen ambivalent.
Es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil ich jetzt beide Seiten kennengelernt habe. Die Gewalt und auch die Freude am Schießen.
Diese Fragen rund um die Faszination und Anziehungskraft von Schusswaffen bringt Cynthia Gonzalez nun gemeinsam mit 3 PerformerInnen auf die Bühne. Sie bedienen sich dabei unterschiedlichen künstlerischen Mitteln. Es werde viel gesprochen und erzählt. Auch Audioaufnahmen von Menschen, mit denen Cynthia Gonzalez während ihrer Reise gesprochen hat, sind zu hören. Die Textebene wird ergänzt durch Bewegung.
So, der Körper lässt uns auch zum Teil die Textebene anders erzählen. Also oft sind die Stimmen dann ein bisschen verändert oder man hat eine tiefere Stimme oder eine andere Entspanntheit. Das finde ich mega spannend, die Verbindung von Erzählung und Bewegung.
Der Körper reagiere stark beim Schießen. Cynthia Gonzalez erinnert sich daran, wie sich das beim ersten Mal angefühlt hatte.
Ich habe gedacht, oh, mein Körper explodiert jetzt langsam, oder? Geht auch wie eine Bombe in dem Moment, wo ich schieße.
Und trotzdem hatte sie zuerst eine Erstarrung gespürt.
Verschiedene Gefühle, wie Erdbeben, wie Erstarrung und dann wieder ganz locker sein. Und dann entspannt sich der Körper. Und das war sehr interessant zu erleben.
Die Performance Force of Attraction feiert heute Abend um 20 Uhr Premiere im Schlachthaustheater Bern. Weitere Aufführungen finden noch bis nächsten Freitag, 19. November statt. Weitere Infos und Tickets gibt's auf schlachthaus.ch.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser aus der Feder von Mahtab Azizdaemeh, Journalistin bei der interkulturellen Online-Plattform lucify.ch. In ihrem Blog macht sich Mahtab Azizdaemeh Gedanken über die Situation der sogenannten abgewiesenen Asylsuchenden in der Schweiz. Menschen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die aber trotzdem weiterhin in der Schweiz bleiben oder bleiben müssen. Mahtab Azizdaemeh kam selbst einst als Geflüchtete in die Schweiz.
Den Begriff Abgewiesene kennen wohl viele. Was es aber heißt, als Abgewiesene in der Schweiz zu leben, ist wohl weniger bekannt. Abgewiesene Asylsuchende sind Menschen, die keine Aufenthaltsbewilligung erhalten und die Schweiz eigentlich verlassen müssen. Sie leben in speziellen Nothilfezentren, die nur für kurze Aufenthalte von wenigen Tagen eingerichtet sind. Aber verlassen diese Leute die Schweiz wirklich in ein paar Tagen? Die Erfahrungen zeigen, nein. Nicht wenige leben oder vielmehr überleben dort während vielen Jahren ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft und ein besseres Leben. Die Tage und Nächte, ja sogar die Jahreszeiten vergehen ohne klare Perspektive für ein besseres Morgen. Und diese absolute Dunkelheit, die das Leben überschattet, hat oft langfristige Folgen auf die Psyche dieser Menschen und führt zu tiefen Depressionen. Urs Rückestuhl, Psychologe in Zürich, hat eine Studie über das Leben der abgewiesenen Asylsuchenden in Nothilfezentren gemacht. Die Studie beschäftigt sich mit den gesundheitlichen Problemen der Geflüchteten. Rückestuhl bezeichnet Nothilfezentren als ein Gemisch aus Verboten, Einschränkungen, Mangel und Zwangsmaßnahmen. Darin zeigen sich klar Ziel und Absicht des Nothilferegimes, durch extreme Armut, Isolation und die Verminderung aller Verwirklichungschancen auf praktisch null sollen abgewiesene Geflüchtete zermürbt und zur Ausreise bewogen werden. Die unwürdige kollektive Unterbringungen ermöglicht weder Rückzugsmöglichkeiten noch Intimität. Die Menschen dürfen nicht arbeiten. Sie haben oft kein Sozialleben und erfahren somit auch keine Zugehörigkeit. Als Folge davon beobachtet die Studie eine tiefgehende psychische Zermürbung. Die Menschen vereinsamen und leiden unter Sinn- und Hoffnungslosigkeit. Viele plagen starke Ängste. Sie leiden unter Selbstzweifeln und Identitätskrisen und unter hochgradigem Stress, was mitunter auch zu Aggressivität und Suchtverhalten führt. Dort ist das Risiko hoch, dass die Menschen in Nothilfezentren ernsthaft psychisch erkranken. die unmenschlichen und krankmachenden Lebensbedingungen im Nothilferegime müssen verändert werden. Die Schweiz ist verpflichtet, die Menschenrechte auch der abgewiesenen Asylsuchenden konsequent durchzusetzen. Das heißt, das Recht auf soziale Sicherheit, auf einen angemessenen Lebensstandard, das Recht auf Arbeit, Bildung und Zugang zum kulturellen Leben. Weil aber die Schweiz abgewiesene Asylsuchende als Illegale betrachtet, behandelt sie sie quasi als Menschen, die keine Rechte haben und beschränkt die Unterstützung auf die Nothilfe, sprich auf das Überlebensniveau. Meiner Meinung nach ist das für ein reiches Land und demokratisches Land wie die Schweiz beschämend und absolut unzureichend. Niemand profitiert von diesem unmenschlichen System.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, den 12. November. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann beleuchten wir unter anderem Pro und Contra des geplanten Farbsack-Trennsystems der Stadt Bern. Beigetragen zu dieser Sendung haben Salim Staubli, Zita Bauer, Wilmar Rall und Mahtab Azizda Emeh. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Habt ein gutes Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.